Ich will irgendwann mal alles verkaufen, was ich in diesem imaginären Laden auch vorbeigesehen habe. Und sowas muss man eben sehen und sowas muss man fühlen. Und wenn man das sieht, dann kann man es auch erreichen. Am Anfang muss man einfach alles selbst machen. Das muss einem bewusst sein, ob es Finance ist, ob es sonst was ist, wo man vielleicht nicht so Lust drauf hat, aber muss sich da durchbeißen. Und ich glaube, das ist schon ein Punkt, dass man sich eben für alles interessieren muss.
Herzlich willkommen zum Shopify-Podcast. Mein Name ist Manuel Fritsch und in diesem Podcast wollen wir euch die Menschen und Geschichten hinter einigen der erfolgreichsten Shops und Firmengründungen vorstellen. Unsere heutige Gesprächspartnerin ist Alisa Janke von Purelane. Das überaus erfolgreiche Schmuckunternehmen ist von 0 auf 100 Mitarbeitern in nur 3 Jahren gewachsen. Interessant daran, dass Alisa von sich selbst sagt, dass sie das sich früher überhaupt gar nicht vorstellen konnte. Die junge Gründerin hat dann ein Auslandssemester in Hawaii studiert und kam wie ausgetauscht zurück. Diese spannende Geschichte, wie sie mit den Herausforderungen des schnellen Wachstums umgegangen ist, wo die Firma ihren Schwerpunkt legt und wie sie mit der aktuellen Corona-Situation umgehen, das alles erfahrt ihr heute im Gespräch. Viel Spaß!
Ja, hallo, ich bin Alisa, ich bin eine der Gründer von Purelane, bin 27 Jahre alt und komme aus der Nähe von Mannheim. In Mannheim haben wir aktuell auch unser Büro, wo wir gerade 100 Mitarbeiter beschäftigen. Und Purelane haben wir gegründet Ende 2016, also wir sind jetzt auf der Reise seit knapp 3,5 Jahren und ja, es ist super spannend gewesen und da habe ich einiges dazu zu erzählen.
Von 0 auf 100 in 3 Jahren, kann man das fast schon so sagen, oder? Das ist ja ein ganz schön starkes Wachstum.
Ja, da ging es wirklich rund die letzten 3 Jahre und war eine spannende Zeit, ist eine spannende Zeit, viele Herausforderungen. Es gab ein paar Hindernisse natürlich auch, die wir alle gemeistert haben. Und ja, aber jetzt haben wir echt ein cooles Team aktuell hier in Mannheim und ja, haben einiges zu tun.
Dann nimm uns doch mal mit auf deine Reise und das kann man ja fast schon wortwörtlich nehmen. Ihr beschäftigt euch ja mit dem Thema Hawaii sehr intensiv bei der Firma und das hat ja auch einen Ursprung, diese Geschichte, oder? Das hat ja was mit dir ganz persönlich zu tun.
Genau, richtig. Ja, ich hatte eine super coole Zeit auf Hawaii. Ich war damals während meinem Studium, habe ich ein Auslandssemester dort gemacht, 2013 und bin mal für ein halbes Jahr hin. Ohne dort eine Wohnung zu haben, ohne jemanden zu kennen. Also es war voll die Herausforderung für mich, der ich mich stellen wollte, mal ans andere Ende der Welt zu reisen. Und im Endeffekt war es die beste Erfahrung, die ich dort machen konnte, weil ich dort viel selbstständiger geworden bin. Ich konnte mein Englisch verbessern. Ich bin woanders mal zur Schule gegangen. Ich habe neue Freunde kennengelernt. Also es war so voll die Herausforderung für mich und war natürlich eines der schönsten Erlebnisse, die ich je hatte. Und da hat mich natürlich Hawaii sehr, sehr geprägt. Ich habe dort immer super viel Schmuck getragen, der mich dann an den schönen Strand erinnert hat mit Muscheln und habe das dann natürlich auch alles mit nach Hause gebracht und bin danach in meinen Semesterferien auch immer wieder hin, habe Freunde dort besucht, habe die Zeit genossen und ja, das Ganze haben wir dann in Purelane einfließen lassen.
Hättest du denn damals dich selbst so gesehen, auch als jemand, der von sich sagt, ich will unbedingt mal selbstständig werden, ich will große Firma leiten und so weiter? Das klingt jetzt nicht so danach, als hättest du das schon immer so im Kopf gehabt.
Nee, ich habe damals auch eine Werkstudentenstelle gehabt bei SAP, also da war ich bei einem sehr, sehr großen Konzern und das hätte ich mir am Anfang auch vorstellen können, dort anzufangen, aber ich hatte wirklich das Glück, dass mein Vater immer zu mir gesagt hat, hey, mach dich selbstständig, das ist das Beste, was du machen kannst. Du hast da gewisse Unabhängigkeiten und bist frei in deinen Entscheidungen und hat mich da wirklich immer so ein bisschen in die Richtung getrieben. Und wofür ich jetzt auch super dankbar bin, weil ich glaube, sonst hätte ich mir das auch nicht so zugetraut. Und auch als ich damals auf Hawaii war, habe ich schon immer so ein bisschen geträumt, hey, mal so einen kleinen Laden zu haben, der so ganze Beach-Sachen verkauft, was man halt so träumt. Aber dass es dann wirklich mal so Realität wird und auch so zeitnah, habe ich mir damals wirklich nicht vorstellen können.
Wie kam Hawaii? Also hast du da schon Bezug zu gehabt oder warum Hawaii?
Ja, Hawaii kam eigentlich, ich war damals schon mal nach meinem Abi dort gewesen mit einer Freundin und wir haben eine Rundreise gemacht. Wir waren einen Monat in Kalifornien und dann auch einen Monat noch auf Hawaii. Und da war ich, Moment, da war ich so 20 Jahre alt. Und 19 war ich da sogar erst. Und da habe ich Hawaii das erste Mal kennenlernen dürfen. Und als ich dann an der Hochschule angefangen habe, dann hieß es ja, wir haben hier eine Partneruni auf Hawaii. Und da war klar, okay, da gehe ich auf jeden Fall wieder hin. Also das war echt so der Jackpot. Und ich hatte einfach Lust auf ein Strandleben, mal eine gewisse Zeit, einfach mal was komplett anderes, was man jetzt hier in Deutschland nicht so hat. Und auch mal wirklich weit weg zu sein, weit weg von zu Hause und da eigene Erfahrungen zu machen. Und da war klar, da geht die Wahl auf Hawaii.
Aber das heißt, diese Hawaii-Erfahrung war jetzt vor allem prägend für dich, was deine Selbstbewusstsein angeht und so dieses Gefühl, dass dich das sehr erwachsen gemacht hat oder dass du da gereift bist, kann man das so sagen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich war so in der Jugend an sich eine sehr, sehr schüchterne Person. Also ich war vor Referaten in der Schule aufgeregt, wenn wir da irgendwie Projekte hatten. Das ist mir früher alles nicht so leicht gefallen. Und ich wollte mich da wirklich mit ins kalte Wasser schubsen, auch in ein Land zu gehen, wo man die Sprache noch nicht so gut spricht, wo man selbst eine Wohnung suchen muss, wo man wirklich mal auf sich allein gestellt ist. Und es hat mir damals wirklich so, so viel geholfen, einfach. Auch wenn ich dann hier in Deutschland irgendwie mal schwierige Situationen hatte, die mir unangenehm waren, dann dachte ich immer, hey, du bist da alleine hingeflogen, du hast da alleine alles auf die Reihe gekriegt und was soll dir hier jetzt noch passieren? Das ist Deutsch, das ist deine Muttersprache, das kriegst du alles hin. Und das hat mir wirklich voll die Power gegeben.
Hattest du denn davor schon so dieses Faible für Schmuck und exotische Sachen, die du dann dort wiederentdeckt hast? Also ist dann dort die eigentliche Idee entstanden, diese Sachen auch zu verkaufen? Oder wie ist das dieser Prozess dann vorangeschritten?
Also wie ich vorhin schon gesagt habe, ich habe immer Lust darauf gehabt, auch mit einer Freundin dort. Wir haben mal so ein bisschen rumgesponnen, hey, könnte man sowas nicht machen? Aber es wurde nie so ernst. Und dann habe ich 2016 Freddy und Etienne kennengelernt. Mit Freddy bin ich dann auch zusammengekommen und ich fand es super spannend.
In Hawaii auch?
Oder? Nee, das war dann in Deutschland hier. Genau, und ich fand super spannend, was die beiden gemacht haben, weil die haben einen Online-Shop gehabt für Handy-Accessoires. Und das fand ich natürlich mega spannend, wie das alles funktioniert. Ich habe dann am Anfang ein bisschen geholfen in der Logistik und habe da Bestellungen mit verpackt, einfach, dass ich mal so ein Gefühl dafür bekomme. Und dann kamen wir zu dritt auf die Idee, hey, warum probieren wir nicht noch was Zweites aus mit Schmuck? Ich hatte immer super viel Schmuck an, früher schon, und habe mich da auch echt für begeistert. Und dann haben wir gesagt, lass uns das ausprobieren. Wir gründen noch eine zweite Marke. Wir testen es an. Wenn das gut läuft, gründen wir auch noch eine zweite Firma dazu. Und ich war noch in meinem Masterstudium währenddessen und konnte natürlich da dann voll loslegen, weil ich dann auch Semesterferien hatte und konnte da echt meine ganze Zeit investieren und dann lief das von Anfang an wirklich super gut mit Purelay, sodass es dann alles wirklich sehr ernst wurde von Beginn an und wir da eine riesen Chance gesehen haben und uns da mit der Marke auch verwirklichen konnten.
Und diese Marke, die jetzt ja so dasteht, wie sie dasteht, so erfolgreich, das war im Grunde aber schon in dir geschlummert, oder? Sozusagen, okay, was meine Leidenschaften miteinander zu verbinden mit der Erfahrung deiner zwei Mitgründer, die eben diesen Shop auch schon hatten, das klingt so, als hat sich das alles so ineinander gefügt. Oder habt ihr da nochmal mehrere Brainstorming-Phasen durchlebt, bevor die Marke so war, wie sie ist?
Nee, also wir haben wirklich so direkt von Anfang an auch so eine Strategie gehabt, weil ich eben immer diesen Laden in Hawaii vor mir gesehen habe, was dort verkauft wird, Strandtücher, Sonnenbrillen, Ketten als Erinnerung, Ohrringe, Schmuck, auch mal Bikinis. Und es war immer schon klar, dass wir auch in so eine Richtung gehen werden und auch die Aloha-Botschaft nach außen tragen möchten. Und das haben wir von Anfang an auch so gemacht. Aber es war nie so, dass das am Anfang auf Papier runtergeschrieben war. Also wir hatten das alle in unseren Köpfen und haben da einfach losgelegt und getestet und probiert. Und bei uns drei war es wirklich super, weil wir haben alle drei auch recht unterschiedliche Eigenschaften und haben uns das super ergänzt. Also Freddy hat von Anfang an eher so den Kreativpart, den Marketing-Part übernommen. Etienne war mehr im Performance-Marketing am Anfang. Ich habe auch mit dem Einzelhandel damals angefangen, habe eigentlich so alles dann auch im Hintergrund der Marke gemacht am Anfang, weil die zwei Jungs eben noch den anderen Shop hatten. Und so haben wir uns da wirklich super ergänzt. Und Freddy und Etienne sind dann auch erst Anfang 2018 komplett zu Purelay rübergewechselt. Und seitdem machen wir das auch erst zu dritt.
Wie waren denn so die Anfänge? Also viele, mit denen ich jetzt hier im Podcast gesprochen haben, die haben so einen Ein-Produkt-Shop, weil sie eine bestimmte Nische entdeckt haben. Das kann man jetzt ja bei eurer Branche jetzt nicht so direkt sagen, oder? Dass du eine bestimmte Nische oder sowas für dich entdeckt hattest.
Nee, wir haben eigentlich mit einem ganz, ganz einfachen Produkt angefangen, was auch einen sehr geringen Einkaufswert und einen sehr geringen VK hatte. Und das war wirklich ein super Einstiegsprodukt. Das waren an sich, waren das Haarbänder, aber wir haben die als Armbänder verkauft. Und dadurch, dass wir im Sommer gestartet haben, waren das ganz viele verschiedene bunte Haarbänder, die man sich dann um den Arm gemacht hat. Und es hatte so ein bisschen Festivalcharakter. Wir konnten da Aloha draufdrucken, Muscheln, Wellen und haben die dann auch Pure Lace genannt. Also das war wirklich unser Startprodukt, haben die für 9,90 und 11,90 verkauft. Das heißt, der Kunde konnte da mal antesten, ob das alles klappt bei uns, weil wir als neue Marke auf den Markt gegangen sind und hatte aber kein großes Risiko mit 9,90 oder 11,90. Und damit haben wir dann so ein bisschen angefangen. Das lief dann auch echt gut. Und dann haben wir aber recht zügig auch schon Ketten mit ins Sortiment genommen. Wenn wir einfach gemerkt haben, okay, wenn der Kunde uns kennt, ein Wiederkäufer bestellt dann auch mal eine etwas teurere Kette von 35 Euro. Und so kam dann auch das mit dem Produktsortiment ins Rollen.
Aber immer inspiriert von eurer, du hast es selbst genannt, irgendwie Aloha-Botschaft oder inspiriert von Hawaii. Magst du da mal so ein bisschen erklären, was das bedeutet für euch und wie ihr damit umgegangen seid?
Ja, also das war nach allem, was wir nach außen hin kommuniziert haben, also wenn es auch nur, wenn der Kunde bei uns anruft, wird er mit Aloha begrüßt. Wenn er von uns eine E-Mail bekommt, wird er mit Aloha begrüßt. Wir haben uns bei den Designs inspirieren lassen, bei den Produktnamen. Wir haben wir sind am Anfang das erste Jahr, glaube ich, dann dreimal, nee, das zweite Jahr war das dann dreimal auch nach Hawaii gereist und haben dort Content produziert, haben die Leute in unserer Insta-Story mitgenommen, haben den Hawaii so ein bisschen gezeigt und näher gebracht, am Anfang haben wir super viel auf Instagram auch gesunde Ernährung, alles, was so auch so diesen hawaiianischen Lifestyle ausmacht, gezeigt, um einfach die Marke ein bisschen abzuheben, auch von anderen Schmuckmarken, weil mir das von Anfang an super wichtig war, dass wir nicht super kalt und kühl einfach nur Schmuck zeigen, sondern mir war es von Anfang an auch wichtig, dass wir uns Gründer zeigen, dass wir eine persönliche Bindung zu unseren Kunden aufbauen und dass wir so nah wie möglich am Kunden dran sind. Und das hat mir einfach auf der persönlichen Ebene am meisten Spaß gemacht, dass man Videos, Insta-Stories macht, IGTVs dann auch. Wir haben am Anfang super viel Instagram Live gemacht, wo wir einfach jede Woche einmal 2-3 Stunden mit unseren Followern gechattet haben und gesprochen haben und haben dort auch super schnell dann rausfinden können, was die Leute noch von uns möchten. Und das hat uns am Anfang echt sehr, sehr, sehr geholfen.
Jetzt inzwischen habt ihr ja über 400.000 Follower, glaube ich, gell, auf Instagram. Ja. Das ist ja ein Wahnsinns Machtinstrument dann im Endeffekt. Das wünschen sich wahrscheinlich viele Marken. Woher kommt dieses große Wachstum oder diese Markenloyalität? Kannst du das irgendwie deuten oder erklären? Habt ihr da alles richtig gemacht? Ist da viel Glück und Zufall dabei? Oder gibt es da bestimmte Kniffe und Tricks, wo du sagst, da haben wir einfach die richtigen Entscheidungen getroffen?
Ja, also ich glaube wirklich, dass es bei uns auch die persönliche Bindung ist, die wir aufbauen, dass wir nicht nur Produktshots zeigen, dass wir das Team zeigen, dass wir die Leute mit einbinden, ob es jetzt in Designs, ob wir die Leute in Designs mit einbinden oder ob wir andere Umfragen machen, was unsere Kunden noch, Follower noch haben möchten. Aber ich glaube wirklich, dass es dieser persönliche Charakter ist, gerade auf Social Media, den wir auch ausstrahlen, der uns wirklich von anderen auch abhebt. Wieso die Leute uns followen, weil wir super viele Behind-the-Scenes-Sachen zeigen, wie wir was vorbereiten, wie dann der Launch läuft und da wirklich sehr, sehr transparent sind, auch wenn es mal nicht so gut läuft und wir mal in schwierigen Situationen waren, haben wir da auch immer eine super Transparenz an den Tag gelegt und ich glaube, das ist wirklich ein Grund, wieso uns die Leute da auch gerne auf Social Media folgen.
Wenn man jetzt an Instagram denkt und Schmuck, dann fallen einem natürlich irgendwie sofort Influencer und Influencerinnen ein. Wie wichtig war das für euch und welche Erfahrungen hast du da gemacht?
Ja, auch super wichtig. Zu Beginn an kam ja das Ganze, ja, 2016 haben wir gegründet. Ich glaube, so 2014, 2015 ging das so los mit dem Influencer-Marketing und 2016 dachte man da eigentlich schon, dass man da im Peak ist, aber man war es noch nicht, weil es ist ja jetzt immer noch im vollen Gange. Und ich habe natürlich am Anfang ganz viele tolle Mädels angeschrieben, habe Produktpakete fertig gemacht. Die haben das dann gezeigt auf deren Kanal und dadurch kamen auch wirklich dann die ersten Sales zustande. Und wir haben da wirklich eine super, super Partnerschaft mit einigen geschlossen, mit denen wir jetzt auch immer noch zusammenarbeiten, 3,5 Jahre später. Und also das war super wichtig für die Marke zu Beginn, auf jeden Fall.
Aber es geht nicht nur um Reichweite, oder? Wie findet man denn den richtigen Influencer für sich oder seine Marke?
Also was bei uns ganz wichtig ist, das haben wir auch intern, wir haben jetzt bei Purelay, wir haben Core Values festgelegt, wie wir ticken, also wie eine Person tickt, die bei Purelay arbeitet, und ähnlich ist es auch auf Social Media. Wir legen da fest, okay, passt die Person uns, vertreten wir die gleichen Core Values, wie ist da der Fit zur Marke? Und wenn das gegeben ist, das muss man natürlich am Anfang auch erst ein bisschen austesten, dann kann man wirklich da eine super erfolgreiche Kooperation mit einzelnen Personen haben.
Ich meine, ideal natürlich, wenn man so loyale Mitarbeiter hat, die auch wirklich Fan des eigenen Produkts sind, wenn man so einen Influencer oder eine Influencerin findet, umso besser. Aber sind die nicht komplett austauschbar? Also im Endeffekt so als Konsument hat man doch manchmal so das Gefühl, ja, natürlich müssen die das sagen, die kriegen ja Geld dafür. Wie lässt sich denn das miteinander verbinden? So einerseits dieses Authentische, was ihr selbst ja auch vertretet, wenn du in den Videos zum Beispiel auftauchst, und dieser Bruch im Endeffekt, wenn man dann mit Influencern zu tun hat, wo man ja immer das Gefühl hat, es ist so im Endeffekt ja dann doch klare Werbung. Gibt es da irgendwie den goldenen Weg dazwischen?
Ja, also was wir, was uns sehr wichtig ist, dass wir auch die Partnerschaft mit den Personen, mit denen wir zusammenarbeiten, auch sehr intensiv pflegen. Also wir haben regelmäßig auch letztes Jahr und auch davor das Jahr schon Events veranstaltet, wo man sich trifft, wo wir die Marke näher bringen, wo auch persönliche Beziehungen und auch Freundschaften entstehen mit den Personen, mit denen man zusammenarbeitet. Das heißt, es ist nicht nur, wir geben dir Geld und du stellst es dann vor, sondern da steckt teilweise wirklich steckende Freundschaften dahinter. Und da macht es natürlich dann auch nochmal umso mehr Spaß. Und ich glaube, die Follower und die Kunden, die merken das auch, wenn das nur in die Kamera gehalten wird und danach direkt wieder ausgezogen wird nach der Kooperation. Also bei unseren Mädels ist es wirklich so, dass sie den Schmuck gerne tragen. Das heißt, sie haben ihn auch täglich an. Das sieht man auch in den Stories. Gerade Ketten und Ohrringe ist ja super, super auffällig. Und würden da unsere Mädels nicht dahinter stehen, was wir machen, dann würden sie das auch nach einer Kooperation beispielsweise direkt wieder ausziehen. Und da sieht man schon, dass da ja eine gute Loyalität da ist.
Also du bist ja so ein bisschen wie das Gesicht, auch wenn ihr jetzt drei Gründer, Gründerinnen seid, bist du ja schon so ein bisschen das Gesicht der Marke nach außen. Würdest du dich selbst jetzt auch schon so als Art Influencerin bezeichnen?
Oder habe ich noch nie drüber nachgedacht? Das ist eine gute Frage. Nee, an sich nicht, weil ich habe wirklich Spaß daran, da einfach in Kontakt zu stehen. Aber ich muss sagen, ich habe wirklich noch nie drüber nachgedacht, weil natürlich bringe ich immer auch unseren Schmuck wieder in Verbindung dann mit mir und teile da auch gerne meine Geschichten und bin da transparent und will die Mädels, auch unsere Kundinnen, ermutigen, auch in schwierigen Zeiten da das Positive zu sehen. Also ja, aber natürlich in eine gewisse Richtung von Influencen geht es dann natürlich schon, weil ich natürlich auch unseren Schmuck immer wieder schön präsentiere. Aber
ja, und natürlich auch als Vorbildfunktion, oder? Also so habe ich dich jetzt wahrgenommen, auch als Vorbildfunktion für andere junge Frauen, die irgendwie sich überlegen zu gründen oder sich selbstständig zu machen, ist das ja auch eine große Inspiration, was du da geleistet hast.
Ja, das haben wir auch, bevor ich jetzt, ich war ja dann hochschwanger und habe dann noch ein paar YouTube-Videos aufgenommen, da gibt es auch eins von, wie ich auch so ein bisschen erzähle, wie ich früher war und wie wenig Selbstvertrauen ich hatte. Und natürlich geht es auch so in die Richtung, dass ich da auch unsere Kunden ein bisschen ermutigen möchte, dass sie ihren Weg gehen und an sich glauben und sich einfach trauen und einfach machen. Weil das ist, glaube ich, bei vielen Mädels mal eher schwierig, dass man sich einfach traut und macht, weil meistens sagt dann doch immer jemand, ja, nee, das ist scheiße und das ist blöd und macht es nicht, und dass man einfach auf sich selbst hört. Und ja, es geht auf jeden Fall in die Richtung, da hast du recht, das hast du gut erkannt.
Jetzt hast du ja dadurch, Glückwunsch übrigens zum Nachwuchs, dadurch wahrscheinlich jetzt auch hoffentlich ein bisschen zumindest temporär dich zurückgezogen aus dem Alltagsgeschäft momentan, dank des Nachwuchses. Wie seid ihr aber generell jetzt momentan denn von der Corona-Pandemie betroffen? Ist das eine Riesenumstellung für euch? Kommt ihr gut damit klar? Vielleicht magst du da mal so ein bisschen erzählen.
Ja, also aktuell kommen wir wirklich sehr gut damit klar, weil wir von Anfang an auch Homeoffice gemacht haben. Also auch vor der Corona-Krise haben unsere Leute schon mindestens 1 oder 2 Tage Homeoffice gemacht. Das heißt, es war an sich nichts Neues für uns. Wir hätten es uns nie vorstellen können, dass wir uns alle mal dann so lange nicht sehen und wirklich das komplette Unternehmen leiten müssen, nur von zu Hause. Aber aktuell merken wir einfach, es klappt so, so gut. Auch das Feedback von den Mitarbeitern ist enorm, weil man einfach sagt, man hat morgens den stressigen Anfahrtsweg nicht. Man kann sich einen Kaffee machen zu Hause, man setzt sich an den Tisch, man kann entspannt loslegen. Und so kommen wir aktuell wirklich gut durch die Krise. Dadurch, dass wir auch nur online verkaufen, sehen wir trotzdem, haben wir unsere Ziele erreicht. Weil natürlich auch viel mehr Leute jetzt online shoppen und wir haben auch einige, was wir halt auf Social Media dann auch gemacht haben, wir haben zum Beispiel so eine Support Your Locals Kampagne gemacht, wo wir verschiedene lokale Unternehmen vorgestellt haben, wie die jetzt beispielsweise Restaurants oder kleine Shops, wie die sich verändert haben, dass man auch online bestellen kann, dass man Lieferdienste hat und so. Wir haben auch geschaut, dass wir da einiges machen können, um anderen zu helfen. Wir haben uns darum gekümmert, dass wir über unsere Lieferanten Schutzmasken bekommen. Die haben wir dann hier an ein lokales Krankenhaus gespendet und wir haben eher auch noch geschaut, dass wir mit unserer Reichweite auch was Gutes machen können und auch andere Unternehmen unterstützen können, weil aktuell kommen wir wirklich da recht gut durch.
Ja, dadurch, dass ihr eine Marke seid, die halt von Anfang an auf E-Commerce ausgelegt war und da den Fokus hattet, geht das wahrscheinlich ganz gut. Das einzige Problem, denke ich mal, ist halt in der Logistik, oder? Da hatte ich ja mit euren Stadtkollegen von Snox auch schon gesprochen. Das war auch deren einziges Thema im Endeffekt zu sagen, naja, das muss ja irgendwie verpackt werden und losgeschickt werden.
Ja, richtig. Da haben wir dann auch verschiedene Schichtsysteme eingeführt, dass eben die ganzen Sicherheitsvorkehrungen getroffen sind, dass nicht zu viele Personen zur selben Zeit arbeiten, dass die Mindestabstände eingehalten werden kann. Also, dass wir diese ganzen Hygienemaßnahmen beachten. Und das ist auch von Anfang an super gut gelaufen, weil natürlich die Mitarbeiter auch Verständnis dafür hatten, dass wir das jetzt alles so umstellen müssen. Aber an sich war das der einzige Punkt, ja, wo es zu größeren Umstellungen kam.
Seid ihr von Anfang an bei Shopify gelandet oder war das ein längerer Prozess?
Nee, wir sind mit Pelay sind wir von Anfang an bei Shopify.
Weil deine Mitgründer ja auch schon Erfahrung hatten in dem Bereich.
Ich hatte meinen ersten Shop auch schon über Shopify und da war es klar, okay, es läuft so gut und so benutzerfreundlich und machen wir auf jeden Fall. Also da gab es nie Diskussion.
Ich würde gerne noch mit dir ein bisschen über den kreativen Prozess reden. Wie entstehen denn neue Produkte bei euch? Wie geht ihr da vor und wie muss man sich das vorstellen? Von der Idee bis zum Endprodukt?
Ja, also aktuell ist es so, dass es wirklich alles ein bisschen professioneller läuft. Am Anfang hatten wir natürlich kürzere Wege. Ich habe am Anfang auch noch das Design gemacht und ich habe Betriebswirtschaft studiert. Das heißt, es war nicht meine Kernkompetenz, aber da habe ich mich so lang gehangelt am Anfang, habe einfach gemerkt, hey, wenn die Kette gut läuft, machen wir ein Armband dazu, wir schauen, dass wir einen ähnlichen Ohrring machen, wir machen Fußkettchen dazu. Also am Anfang war das wirklich an sich der Prozess nicht perfekt, aber super ausreichend.
So Bauchgefühl, oder?
Ja, es war wirklich Bauchgefühl. Natürlich, dass ich bin selbst Kern unserer Zielgruppe, das heißt, mir gefällt, dann wird es auch noch einigen anderen Mädels gefallen. Das war echt sehr hilfreich. Jetzt ist natürlich so, wir haben ein Design-Team von aktuell 5 Mädels und wir planen jetzt schon das 2021. Wir haben verschiedene Themenmonate, wo wir dann die Kollektionen runterbrechen. Beispielsweise jetzt im August haben wir auch mal wieder das Thema Aloha und Hawaii noch stärker. Das heißt, da gibt es dann eine Aloha-Kollektion. Dann ist es natürlich ein bisschen was Bunteres. Dann überlegt man sich, was passt da wieder gut dazu. Ein Regenbogen, Muscheln, was gibt's noch so auf Hawaii, was wir da mit reinnehmen können. Das heißt, jetzt ist es schon wirklich sehr, sehr, läuft mit einem guten Prozess. Und wir schauen mal, was zu den Monaten passt und was wir da launchen können. Und dann macht es, unsere Designerinnen machen sich dann dran, stellen Sachen vor, dann wird es in 3D übertragen, wo wir uns dann wirklich anschauen, okay, sieht's auch in 3D gut aus, wollen wir das so tragen, dann haben wir einen 3D-Drucker da, wo wir auch kleine Sachen mal drucken können und schauen können, okay, ist die Größe gut? Und ja, schlussendlich geht es dann in die Entscheidung, welche Produkte mit in eine Kollektion kommen und ja.
Und die eigentliche Produktion, ist die dann in Hawaii oder ist die weltweit oder wie funktioniert das?
Wir lassen in Asien produzieren. Also wir machen die Designs alle hier vor Ort bei uns und lassen auch was mit dem 3D-Drucker drucken. Aber die richtigen Designs, die Massenproduktion, das wird dann in Asien gefertigt.
Habt ihr damit mal irgendwie zu tun gehabt, dass euch Leute irgendwie das vorwerfen oder sagen, ihr macht ja, ihr nehmt euch Hawaii irgendwie zum Thema, aber macht gar nichts in Hawaii oder gebt gar nichts zurück nach Hawaii oder wie? Ist das ein Thema?
Nee, das ist an sich kein Thema, weil wir auch wirklich, wir unterstützen zum Beispiel eine Beach Cleanup Organisation auf Hawaii, wo wir gewisse Prozente von der Kollektion hinspenden. Wir fahren dann eher mehr so Projekte. Wir hatten tatsächlich auch mal eine Lieferantin auf Hawaii, aber das Problem war dann einfach, dass einfach mit der Produktion, mit der Menge, die wir gebraucht haben, dass die da auch gar nicht hinterhergekommen ist und es an sich sehr schwer war, für uns dann weiter umzusetzen, weil natürlich war das immer so ein bisschen mein Traum gewesen, wir lassen die Ware auch dort produzieren, aber das ist sehr schwierig, also für gewisse exklusive Kollektionen könnte man es natürlich machen, aber wir wären einfach so eingeschränkt in der Menge, die wir da auch an unsere Kunden verkaufen können. Deshalb konnten wir das dann leider nicht weiter fortsetzen.
Du hast ja gerade schon gesagt, du hast am Anfang die Sachen selber designt, da warst du wahrscheinlich in allen möglichen Funktionen noch und dann ging es ja langsam los, dass es an Erfolg gewachsen ist, dann auch das Unternehmen und ihr dann sehr schnell gemerkt habt, oh Gott, da steckt ja wirklich mehr dahinter als nur so ein bisschen Schmuck verkaufen, oder? Magst du mal so diesen Moment erklären oder beschreiben, wo du gemerkt hast, das wird jetzt richtig, richtig groß und wir werden eine richtig große Firma?
Also dadurch, dass es so ein laufender Prozess war, gab es nie so einen Punkt, wo man das so richtig, richtig gemerkt hat, weil man einfach daran gewachsen ist. Aber was natürlich dann gerade 2017 auch ernst wurde, ist, wir haben dann Mitarbeiter eingestellt, aber keiner von uns hatte irgendwie Führungserfahrung. Wir sind alle direkt von der Uni, wir haben Werkstudentenjobs gemacht, wir haben mal Praktikas gemacht, aber wir haben nie in einem größeren Konzern oder in einer Firma mal fest angestellt gearbeitet. Das heißt, woher sollten wir denn wissen, wie man gut führt und wie man Leute motiviert und denen was zeigt und beibringt? Das war wirklich eine große Challenge für uns, also gerade 2017. Wie gestaltet man die Kommunikation im Unternehmen? Aber so nach und nach sind wir da echt, konnten uns da echt gut verbessern und haben da auch so den Weg für uns gefunden. Und das war natürlich eine der riesigen Challenges. Wie kriegt man das gut hin, dass man ein Team hat, dass man Strukturen setzt? Und ja, da haben wir viel ausprobiert und viel gemacht. Und jetzt können wir echt sagen, dass wir uns da recht gut entwickelt haben und auch dann die richtigen Führungspositionen besetzt haben, die dann wieder als Teamlead agieren und Teams anführen. Aber das war schon eine recht große Challenge, ja.
Ja, vor allem der Schritt ist, glaube ich, der entscheidende, gell? Also wenn man jetzt ein paar Leute einstellt, auch bis zu 10 Leuten oder so, ist das ja alles noch sehr überschaubar, auch wenn man das selber noch nicht gemacht hat. Aber in dem Moment, wo man Leute einstellen muss, die dann wiederum für Leute verantwortlich sind, das ist, glaube ich, so der größere Schritt von beiden.
Ja, oder? Die Komplexität steigt einfach. Wenn man 10 Leute hat oder ein gesamtes Team aus 10 Leuten besteht, die sitzen alle, saßen alle damals im selben Büro, da konnte man sich mal noch zurufen, jeder hat alles mitbekommen. Aber sobald dann mehr als 10 kommen, dann steigt die Komplexität enorm. Manche Leute kriegen was nicht mit, sind verärgert, die Kommunikation leidet darunter und das muss man dann wirklich Strukturen setzen. Und ja, da war Etienne auch wirklich super gut und hat da einiges gemacht und bewegt, gerade so in dem HR-Thema.
Habt ihr euch da irgendwie weitergebildet oder coachen lassen oder wie seid ihr da vorgegangen?
Ja, wir haben viel gelesen, wir haben da einiges gemacht, ja, dass wir da uns fortbilden können, ja.
Ja, du hast ja schon angedeutet, sowas wie Core Values und sich so wie klare Visionen setzen, die man auch vermitteln kann, das ist, glaube ich, ganz hilfreich.
Ja, richtig.
Ja, und also du meinst, du hast das gar nicht so richtig gemerkt, es wurde einfach immer größer von jeder Woche zu jeder Woche oder gibt es immer wieder so Momente, wo du dich dann so zurückgelehnt hast und gesagt hast, Hilfe, was passiert hier eigentlich gerade mit mir?
Nee, ich muss wirklich sagen, dadurch, dass das ein Prozess war, in dem man jeden Tag involviert ist und jeden Tag gab es neue Herausforderungen, die man natürlich meistern musste, habe ich das nie so realisiert, weil es einfach so viel Freude gebracht hat und so viel Spaß gemacht hat und man einfach gemerkt hat, hey, wie geil ist das, wenn man so ein Team aufbaut und man kann Aufgaben abgeben, die Personen machen das einfach noch mal 10-mal besser als man selbst, dass man sich auch wieder auf andere Sachen fokussieren kann, das war einfach das Größte, auch wenn man merkt, dass man die richtigen Leute auf den richtigen Plätzen im Unternehmen hat, was das für einen Wert dem ganzen, der ganzen Marke auch geben kann. Und aber nochmal zu deiner Frage zurück, ob man das dann wirklich so realisiert oder gemerkt hat. Also wenn wir unser letztes All-Hands-Meeting, wo wir auch wirklich noch alle physisch da sein konnten, das war Ende Februar. Und da habe ich dann wirklich gedacht, okay, wie viele Leute sind wir hier gerade jetzt? Ja,
man kennt dann gar nicht mehr alle richtig so persönlich.
Ja, ja, man probiert sein Bestes zu geben, aber man kann irgendwann nicht mehr jeden so persönlich gut kennen wie am Anfang. Und da, das war eigentlich ein guter Punkt, da habe ich wirklich so gedacht, wow, krass. Vor allem dann steht man auch vor den ganzen Leuten und ist dann auch erstmal so ein bisschen aufgeregt, wieder zu sprechen, weil es einfach wirklich unheimlich viele sind. Und da muss ich sagen, da habe ich es eigentlich seit langem auch mal wieder realisiert, aber es ist wirklich mega cool, weil es alles super coole Leute sind und ja, weil wir so ein dynamisches Team sind und das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß.
Mit vielen, mit denen ich mich hier unterhalten habe, da ist irgendwie so klar, ja, das waren schon immer Gründer, Gründerinnen, das war schon immer in deren DNA so ein bisschen, habe ich dann immer gesagt, also so ein Gründerinnen-Gen zu haben. Bei dir, wenn man deine anfängliche Geschichte hört, vor Hawaii, würde man das ja jetzt nicht so vermuten. Wenn du jetzt dich selbst so reflektierst, ist dir im Nachhinein jetzt klar, das war eigentlich immer schon mein Weg, mich selbstständig zu machen? Oder ist das wirklich was man tatsächlich auch lernen kann, wenn man sich entsprechend traut?
Also ich glaube, dass es schon in einem schlummern muss, weil man muss, also was glaube ich super wichtig ist oder was mir am Anfang super gut geholfen hat, ist, dass ich in vielen Bereichen eher ein Generalist bin. Also mich kann man eigentlich überall recht flexibel einsetzen, ob es mal in der Logistik ist, ob es im Sales ist, ob es im Marketing ist, Produktdesign. Ich kann mich mit allem identifizieren und verstehe auch die Prozesse dahinter. Ich glaube, es ist schwierig, was zu gründen, wenn man nur in einer Sache richtig gut ist oder auf einer Sache richtig Lust hat und sich dafür interessiert. Weil am Anfang muss man einfach alles selbst machen. Das muss einem bewusst sein, ob es Finance ist, ob es sonst was ist, wo man vielleicht nicht so Lust drauf hat, aber muss sich da durchbeißen, weil man kann nicht den Luxus oder viele können nicht den Luxus haben, da direkt am Anfang jemanden einzustellen. Und ich glaube, das ist schon ein Punkt, dass man sich eben für alles interessieren muss und da auch überall Lust haben muss, was zu bewegen. Aber an sich glaube ich auch, also was jetzt so das Thema Selbstbewusstsein und ob man sich traut, dass man das auf jeden Fall lernen kann, dass man es einfach machen muss. Und es ist ja auch, bei mir war es jetzt so mit Purelay, das war auch die erste Sache, die funktioniert hat, die ich gestartet habe. Bei wie vielen erfolgreichen Gründern ist es so, dass es vielleicht die 10. Sache ist, die sie probiert haben. Also man darf sich halt auch nicht unterkriegen lassen, weil wie selten ist es, dass gleich die erste Sache irgendwie performt oder durch die Decke geht. Man muss da einfach am Ball bleiben und an sich glauben. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man halt wirklich Durchhaltevermögen braucht und Biss. Und man muss halt für sich selbst eine Vision haben, wo man hin möchte. Und bei mir war es halt immer so dieser, ich will irgendwann mal alles verkaufen, was ich in diesem imaginären Laden auch vorbeigesehen habe, weil ich da einfach mega Lust drauf habe. Und sowas muss man eben sehen und sowas muss man fühlen. Und wenn man das sieht, dann kann man es auch erreichen.
Gibt es diesen Laden noch? Warst du da mal wieder?
Ja, ich war da mal wieder. Also es war nie so ein Laden, wo ich gesagt habe, sondern es war eher so ein Laden, den ich mir da am Strand in meinem Kopf ausgemalt habe. Und ja, der mich da die letzten Jahre immer wieder gut geleitet hat.
Was sind denn so Stolpersteine gewesen, wo du sagst, okay, das war echt kritisch, happig, da habe ich wirklich auch gezweifelt, aber ich habe Folgendes draus gelernt oder das hat uns weitergebracht. Das sind ja dann meistens so Momente, wo man dann eigentlich auch wieder was draus lernen kann.
Ja, also das ist wirklich so das Thema Teams führen, Teams leiten, auch mal am Anfang, wenn man vielleicht mit jemandem nicht so happy war, wie kommuniziert man das, wenn man mal keine Vertragsverlängerung macht? Also das waren für mich persönlich so die schwierigsten Herausforderungen, weil viele Personen mag man ja dann persönlich, aber man merkt einfach, hey, sie passen nicht auf die Stelle. Und das waren für mich eigentlich die größten Herausforderungen. Wie kommuniziere ich sowas? Wie mache ich das? Und das hat mir teilweise auch sehr, sehr wehgetan. Das war für mich auch sehr, sehr hart. Aber im Endeffekt stellt sich raus, es ist immer besser, da transparent und ehrlich zu sein und für die Person gibt es immer noch einen zweiten Weg und einen neuen Weg, der meistens dann auch für die Person immer besser gelaufen ist, als jetzt weiter bei Pure Late zum Beispiel. Also das waren für mich so Wendepunkte, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, das habe ich dann nicht mehr selbst in der Hand oder da tue ich mir selbst nicht nur was Blödes, sondern da mache ich jemand anderen vielleicht traurig. Und das waren für mich so die härtesten Challenges.
Kann ich nachvollziehen, ja. Und aus Markensicht würdest du sagen, wenn ich jetzt nochmal könnte, würde ich da nochmal zurückgehen und gewisse Dinge anders machen, als wir sie damals gemacht haben?
Also da muss ich wirklich sagen, da fällt mir überhaupt nichts ein, was ich irgendwie anders machen würde. Also ich würde vielleicht früher mit einem noch besseren Produktsortiment anfangen, aber man muss sich auch bewusst sein, am Anfang kann nicht alles perfekt sein. Also Perfektionismus ist am Anfang wirklich sehr, sehr schwer anzustreben. Und alles, was wir gemacht haben, hatte auch irgendwo einen Grund und wir konnten uns da weiterentwickeln und haben dann gemerkt, okay, das Produkt war vielleicht nicht so gut, da hatten wir Qualitätsprobleme, was können wir da besser machen? Also da gab es bestimmt auch einige Punkte, aber gerade jetzt so vom Weg hatte alles irgendwie einen Sinn und Grund und alles kam auch so und hat dazu geführt, wo wir jetzt stehen. Und deshalb würde ich da wirklich nichts anders machen.
Wo geht denn die Reise hin? Was habt ihr denn noch so für Visionen oder Pläne oder du persönlich auch?
Ja, wo geht die Reise hin? Also dieses Jahr steht auf jeden Fall für uns die Internationalisierung mehr auf dem Plan, dass wir auch in anderen Ländern aktiv sind, weil wir doch noch sehr, sehr viele Kunden aus Deutschland nur haben. Und da sind wir gerade eben dran, da weitere Länder zu akquirieren und Pure Late bekannt zu machen. Wo für mich die Reise hingeht, ich habe, bevor ich jetzt meine kurze Pause wegen der Geburt meines Sohnes angetreten bin, habe ich unser Sales-Team geleitet und da muss ich jetzt noch rausfinden, was ich mache, wenn ich wieder zurückkomme, ob ich dann noch weiterhin operativ so im Unternehmen bin oder mehr strategisch, was da mir zugeteilt wird, da sind wir gerade noch rauszufinden, wo unsere Stärken dann auch sind und da gibt es noch ein bisschen Gehirnschmalz reinzustecken, wie man sich da wieder weiter dann einsetzt.
Jetzt dieses Loslassen fällt ja vielen Gründerinnen irgendwie schwer, bei dir jetzt erzwungenermaßen auch oder hoffentlich dann eben auch aus glücklichen Umständen heraus. Fällt dir das schwer, die Firma dann auch einfach mal so laufen zu lassen, während man selber dann sich so zurücknimmt? Du hast jetzt das Glück und den Vorteil natürlich, hast du mir im Vorgespräch ja auch schon gesagt, dass dein Mann ja auch quasi jetzt gerade Homeoffice macht und als Mitgründer dann ja auch alles quasi hautnah mit dir zusammen auch besprechen kann. Aber fällt dir das generell schwer, so loszulassen oder eher einfach jetzt inzwischen durch diese Größe des Unternehmens?
Es fällt mir schon sehr schwer. Aber es fällt mir nicht schwer aus dem Grund, dass ich nicht denke, da läuft irgendwas nicht, sondern es fällt mir eher schwer, weil es mir eben unheimlich viel Spaß macht und ich einfach gerne dabei bin, auch gerne meinen Input gebe und gerne mir auch andere Ideen anhöre. Und es fällt mir schon sehr schwer. Aber aktuell ist es eben Gott sei Dank so, dass ich noch super viel mitbekommen, aber ich glaube, das wird auch so bleiben, weil ich bin immer noch dabei und lese mir alles durch und höre bei den Meetings zu und gucke, dass ich da irgendwo noch dabei sein kann, weil ja, das ist mein erstes Baby gewesen, Pure Late, und da ist eine gewisse Verantwortung da und auch die Freude daran, das kann ich nicht so einfach loslassen oder das beschäftigt mich immer noch. Aber aus
ja, man merkt ja auch, dass dein Herzblut da drin steckt von Anfang an. Genau.
Und deswegen. Und also es ist nicht der Grund, dass ich nicht loslassen kann, von wegen, ich glaube, da läuft irgendwas nicht so. Oder es ist eher so der Grund, dass man es einfach so gerne macht und so liebt, was man tut und das natürlich auch weitermachen möchte. Und ja, ich auch super gerne mir Gedanken über was mache oder irgendwie Pläne da ausschmiede. Und ja.
Diese Internationalisierung, ist es schwierig, weil man wieder gefühlt bei Null anfangen muss, was Markenbildung angeht? Ihr seid jetzt ja auch ein bisschen verwöhnt, dass ihr halt jetzt eine etablierte Marke seid in der Szene in Deutschland, dann gute Followerschaft aufgebaut habt. Aber sobald es in eine andere Sprache geht, fängt man ja eigentlich wieder fast bei Null an.
Ja, oder? Genau. Da fängt man wieder komplett bei Null an. Jeder Sale zählt, jede Bestellung. Man macht in Shopify wieder die Notifications an in dem Store. Und will wissen, wann deine Bestellung reinkommt. Und da muss einfach auch immer noch dieser Hunger dann da sein, den man hatte. Und man darf sich dann nicht auf dem ausruhen, was man auch jetzt in einem Land schon hat, sondern man muss wirklich hungrig sein und da auch Lust haben, was zu bewegen. Und ja, das ist schon irgendwo nicht leicht, wenn man dann mit einem Land schon ein bisschen verwöhnt ist und auch viele wiederkehrende Kunden hat. Und dann muss man sich da wirklich richtig reinbeißen. Und braucht natürlich auch wieder die richtigen Leute, die dann den Markt auch bespielen und da Vollgas geben. Aber ja, das ist wirklich eine Challenge. Das war auch mit einer der größten Herausforderungen für uns jetzt so das letzte Jahr, wie wir da dann Gas geben können. Und ja, aber das ist wie du gesagt hast, das ist wie am Anfang hier in Deutschland. Da muss man komplett wieder von null anfangen.
Willst du noch was Leuten auf dem Weg mitgeben, jungen Mädels oder so, die sich jetzt auch gerade vielleicht in so einer Situation befinden, wie du es damals warst? Was kann man denen raten, Leute, die sich selbstständig machen möchten, darüber nachdenken?
Ja, also was ich wirklich nur raten kann, ist, dass man am Anfang nicht nach Perfektionismus strebt, dass man die Sachen erstmal ausprobiert und testet, ob das ankommt. Wenn es ankommt, kann man das alles danach super ausarbeiten, Step für Step. Aber macht die Dinge einfach, geht sie an, probiert sie und lasst euch da von niemandem irgendwie reinreden, hey, das ist blöd, das geht gar nicht. Ihr müsst am Anfang super viel Zeit investieren, es kann Ups und Downs geben, aber es lohnt sich, wenn man das umsetzt, was einem im Kopf rumschwebt, und lasst euch da auf jeden Fall nicht von eurem Weg, von eurer Vision abbringen.
Sehr schön. Dann vielen lieben Dank für deine Zeit und genieß die Zeit mit eurem jungen Nachwuchs jetzt. Auch ein Lichtblick in diesen schweren Zeiten auf jeden Fall. Und dass es eurer Firma und euren Mitarbeiterinnen gesundheitlich auch alles gut bleibt.
Ja, vielen, vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
So, das war's erstmal für heute mit Alisa. Vielen lieben Dank. Und das war auch die 12. Erfolgsgeschichte hier in unserem Podcast. Damit endet die erste Staffel. Doch keine Sorge, wir arbeiten schon fleißig im Hintergrund an weiteren interessanten Gesprächen. Eine zweite Staffel kommt bald und wir werden in der Zwischenzeit auch weiterhin Corona-Update-Folgen machen. Wir haben jetzt angefangen, aufgrund der aktuellen Pandemie auch kleinere, kürzere Episoden zu machen, bei denen wir konkret auf die Situation eingehen und Unternehmerinnen fragen, wie sie mit dieser Situation umgehen. Hört doch da mal rein, es sind auch sehr inspirierende Folgen dabei und vielleicht findet ihr dort auch entsprechende Ideen, die ihr direkt umsetzen könnt. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr die bisherigen Folgen, die ja durchaus auch zeitlos zu hören sind, weiterempfehlt an Bekannte, an Leute, die sich vielleicht dafür interessieren könnten. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns ein paar Bewertungen auf iTunes hinterlasst. Das hilft uns sehr bei der Sichtbarkeit und besser gefunden werden zu können. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich sehr auf die zweite Staffel, auf weitere Erfolgsgeschichten von den Menschen und den Geschichten hinter den erfolgreichsten Shopify-Shops. Vielen lieben Dank, bis bald. Mhm.